Moin, moin. Schön, euch zu sehen. Falls es nicht irgendwie schon aufgefallen ist, ich mag Filme. Und einer der besten Filme aller Zeiten, wenn man nach Kritikern geht, nach vielen Kritikern, sogar der beste Film aller Zeiten, Shawshank Redemption, auf Deutsch Die Verurteilten, ein Film aus 1994, glaube ich, ist eine Perle eines Films, wenn man auf Drama steht. Und dieser Film, der begleitet das Leben innerhalb eines fiktiven Gefängnisses, dem Shawshank State Prison, meine Güte, schweres Wort, innerhalb von einer Spanne von 20 Jahren und was da drin passiert. Und es geht echt unter die Haut, weil man da wirklich sehr, sehr gut aufgefangen erfassen kann, was eigentlich in den Menschen losgeht, wenn die in so einer Situation sind, in so einem Umfeld, wo es halt nur Einschränkungen gibt und wie sie irgendwie versuchen, sich da etwas freizuräumen, sich irgendwie Freiheit zu schaffen in dem Kleinen, was ihnen gegeben ist. Und es gibt in diesem Film eine Stelle, die mich wie keine andere Stelle berührt. Und das ist die Entlassung eines Mannes namens Brooks Halton. Und dieser Mann, der war 50 Jahre im Gefängnis. Und mit 73 Jahren wird er entlassen und ist richtig irritiert, was er machen soll. Er ist so richtig aufgeschmissen. Und man kommt zu einer Szene, in der man einen Brief hört, den er an seine Kollegen im Gefängnis schreibt, während man Szenen sieht, wie er einfach nicht mehr zurechtkommt. Und er sagt, ich erinnere mich als kleiner Junge, dass ich ein Auto gesehen habe. Aber jetzt sind die Straßen voller Autos. Und ich kenne es als Junge, dass man sich unterhält mit Menschen. Und jetzt ist alles noch hektisch. Und während er, was man sieht, plant, irgendwann sein Leben zu beenden, schreibt er folgende Zeilen. Ich bin geneigt, mir eine Waffe zu kaufen und in ein Gefängnis, in eine Bank zu laufen, nur damit ich wieder nach Hause kommen darf. Er kam mit dem Stress nicht zurecht, mit dieser komischen neuen Situation, nach 50 Jahren wieder in Freiheit zu sein. Und das geht mir, ich denke dran, das geht mir wieder unter die Haut. Weil das Schlimme ist, dass es nicht nur einfach eine gut geschriebene Stelle in einem Film ist, ein Drehbuchautor, der sich da wirklich richtig Mühe gegeben hat, sondern dass das leider Realität darstellt für viele, viele Menschen. Und das Interessante ist, dass wenn man guckt, das Bureau of Justice Statistics in Amerika, das schreibt aus, dass 70% aller in 2012 freigelassener Insassen innerhalb von 5 Jahren wieder im Gefängnis landen. 70% der Menschen, die freigelassen wurden, landen innerhalb von 5 Jahren wieder zurück. Und das Traurige ist, dass es nicht abwegig ist, davon auszugehen, dass ein großer Teil dieser 70% genau aus diesem psychologischen Druck wieder zurücklanden, weil sie sagen, zumindest habe ich hier etwas, was ich kenne. Ich habe die Enge meiner Zelle. Genau damit beschäftigt sich Paulus in dem heutigen Text. Genau mit dem gleichen Druck. Er schaut auf Christen, die eigentlich Freiheit erlebt haben und die nicht damit zurechtzukommen scheinen. Und das macht ihn traurig. Und da ist wirklich ein tiefer Schmerz, der aus diesen Zeilen kommt, die wir uns heute angucken wollen. Und der erste Teil der Predigt heißt Freiheit durch Jesus. Und damit wollte ich mit euch direkt in den Text einsteigen. In Galater 5, Abvers 1, da lesen wir, zur Freiheit hat Christus uns befreit. Daher bleibt standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. In der letzten Folge unserer Predigtreihe hat Marco dieses Bild aufgezeigt, was Paulus malt. Von dem alten Jerusalem mit den alten Gesetzen, was Paulus vergleicht mit einer Sklavin, die in Gefangenschaft nichts anderes machen kann, als weitere Sklaven zu Welt zu bringen. Und er sagt, egal was diese Sklavin macht, das Kind einer Sklavin wird am Ende doch nur ein Sklave sein. Und Paulus zeigt auf, dass es aber auch noch das himmlische Jerusalem gibt. Dass es das neue Jerusalem geht, das, was die Freiheit durch den Tod und die Auferstehung Christi erlebt hat. Und er sagt, dieses Jerusalem ist wie eine freie Frau, die in Konsequenz auch freie Kinder zur Welt bringt. Und warum ich das jetzt nochmal sage, ist, weil Paulus sich genau darauf bezieht. Das ist das, worauf er sich hier bezieht, dass er sagt, lasst uns das vor Augen führen, dass wir eigentlich Kinder einer freien Frau sind, dass wir Kinder eines neuen Jerusalems sind, dass Jesus den Weg frei gemacht hat und in Konsequenz wir alle frei sind. Weiter lesen wir ab Vers 2. Lasst es euch von mir, Paulus, gesagt sein, wenn ihr euch beschneiden lasst, wird euch das, was Christus getan hat, nichts nützen. Ich weise jeden, der sich beschneiden lassen will, noch einmal mit allem Nachdruck darauf hin. Mit seiner Beschneidung verpflichtet er sich, das ganze Gesetz zu befolgen. Wenn ihr versucht, mit Hilfe des Gesetzes vor Gott gerecht dazustehen, habt ihr euch aus der Verbindung mit Christus gelöst. Und euer Leben steht nicht mehr unter der Gnade. Wir hingegen warten auf die Gerechtigkeit, die Gott für uns bereithält. Und diese Hoffnung verdanken wir dem Geist Gottes. Sie ist uns aufgrund des Glaubens geschenkt. Ich wage jetzt mal die dreiste Vermutung, dass die wenigsten Leute hier ein Problem mit dem Thema Beschneidung haben. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die wenigsten von uns zum Glauben gekommen sind und dann als nächste konsequente Frage kam, muss ich mich jetzt beschneiden lassen? Zumindest gebe ich ganz offen zu, vielleicht seid ihr heiliger als ich oder weniger heiliger als ich. Bei mir war es nicht der Fall. Ich glaube, das ist nicht unbedingt ein Problem. Aber das, was Paulus hier schreibt, ist nicht nur rein auf die Beschneidung zu beziehen, sondern es auf das ganze Gesetz zu beziehen. Paulus sagt, dass es im Endeffekt nur zwei Möglichkeiten gibt. Entweder vertrauen wir dem Wirken Jesu, entweder vertrauen wir dem, was Jesus getan hat und das, was sich dadurch in unserem Herzen verändert hat, oder wir tun es nicht. Aber wir können nicht in beide Richtungen laufen und erwarten, an irgendein Ziel anzukommen. Wisst ihr, die meisten von euch werden wissen, dass ich tätowiert bin. Und es gibt eine Sache, die interessant ist. Wo immer ich hinkomme, als tätowierter Christ, kann ich mich darauf verlassen, dass irgendwann mal in einem gewissen Zeitraum irgendwelche Leute auf mich zukommen und mit einem Schmunzeln im Gesicht sagen, aber du weißt doch, was die Bibel über Tätowierung sagt, oder? Du weißt doch, dass das verboten ist. Und ich freue mich immer, wenn solche Fragen kommen, weil leichter könnte man gar nicht auf diese Frage antworten. Wisst ihr, was ich sage? Ich sage, da steht doch 3. Mose, ne? Kapitel 19, ich glaube 27, 28. Danke, dass du mir das nochmal vor Augen führst. Sag mal, bei der nächsten Gelegenheit, wie isst du dein Steak? Du weißt, dass zwei Verse vorher steht, dass du es nur durchgebraten essen darfst und nicht Medium. Ach, sag mal, wie ich sehe, warst du letztens beim Friseur. Du weißt, dass ein Vers davor steht, dass wir uns die Seiten nicht rasieren dürfen. Also, wenn ich mich tätowiert sein darf, dann dürftest du auch nicht zum Friseur gehen. Oh, und ich liebe die Gesichter dann. Wir Menschen picken uns gerne das raus, was uns leicht fällt. Egal, ob es wirklich leicht ist oder nicht, aber das, woran wir gewohnt sind, ist in der Regel das, was uns am leichtesten fällt. Weil wenn wir uns an das halten, woran wir uns gewohnt haben, müssen wir uns nicht verändern. Macht Sinn. So traurig, wie es auch ist. Lasst uns weiter gucken in den Text. Ab Vers 6 lesen wir, oder in Vers 6 lesen wir, wenn jemand mit Christus Jesus verbunden ist, spielt es keine Rolle, ob er beschnitten oder unbeschnitten ist. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube. Ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als echt erweist. In der menschlichen Natur liegt es, dass wir Menschen uns richtig schwer damit tun, und richtig viel Arbeit reinstecken müssen, um uns etwas anzugewöhnen, was schwer ist für uns. Das kennt jeder, der sich mal ein sportliches Ziel gesetzt hat. Am Anfang steht erstmal Arbeit. Und irgendwann wird sich diese Arbeit, keine Ahnung, du willst einen Marathon laufen zum Beispiel, irgendwann wird sich diese Arbeit eventuell so weit gelohnt haben, dass daraus eine gewisse Routine wird, dass du sagst, ah, jetzt regelmäßig laufen zu gehen, das stört mich gar nicht mehr so sehr, wie es mir am Anfang noch echt alle Kraft gekostet hat. Absurderweise ist es aber bei uns Menschen auch so, dass es uns ganz häufig ganz viel Kraft und Arbeit kostet, uns etwas abzugewöhnen, was uns eigentlich das Leben schwer gemacht hat. So ist das mit den Gesetzen. Wir haben etwas, woran wir festhalten, und ich sage das jetzt mal ganz allgemein, ich weiß, dass nicht jeder hier das gleiche Problem mit den Gesetzmäßigkeiten hat, aber wir haben Gesetze vor uns und manche quälen sich richtig rum, dass sie sagen, oh, ich muss doch ein besserer Mensch sein. Und 613 Gesetze im Alten Testament, ich muss das doch schaffen, so gut wie möglich die einzuhalten. Und wir machen uns das Leben schwer, obwohl es doch eigentlich so leicht sein müsste zu sagen, oh super, ich muss den nicht mehr einhalten, klasse, mache ich jetzt. Eigentlich sollte das doch durchaus die leichtere Richtung sein, oder? Sehe ich das jetzt falsch? Und das bringt uns zum zweiten Teil der Predigt. Der zweite Teil behandelt die Freiheit, die in Unruhe ist. Denn es ist so, dass wir ein Versprechen gekriegt haben von Jesus, dass wir in Freiheit leben dürfen, aber dass wir Unruhen erleben in unserem Herzen, in unserer Seele, in unserer Umgebung, die uns immer wieder versuchen, von dieser Freiheit wegzureißen. Und damit möchte ich mit euch weitergucken in den Text ab Vers 7. Da lesen wir: Ihr kamt so gut voran. Wer hat euch nur davon abgebracht, weiterhin der Wahrheit zu folgen? Die Argumente, mit denen man euch überredet, kommen nicht von dem, der euch zum Glauben ruft. In anderen Übersetzungen heißt es, der euch zur Freiheit berufen hat oder der euch überhaupt gerufen hat. Es geht darum, Gott ist der, der uns ruft. Und das, was passiert ist, kommt nicht von dem, der euch gerufen hat. Denkt daran, die kleinste Menge Sauerteig genügt, um den ganzen Teig zu durchsäuern. Stellt euch das mal vor, wenn ich zu der nächsten Person, die wegen meiner Tätowierung auf mich zukommt, sage, lieber Bruder, das, was du sagst, kommt nicht von dem, der uns zur Freiheit berufen hat. Wie würde der dann gucken? Und trotzdem habe ich damit recht. Zugegeben, ich würde es vielleicht nicht unbedingt so liebevoll sagen, aber ich hätte damit recht. Denn genau das ist das, was Paulus hier anregt, dass er sagt, merkt ihr eigentlich, dass ihr etwas tun wollt, dass ihr einer Sache nachfolgt, die nicht von dem motiviert ist, der euch zur Freiheit berufen hat? Merkt ihr eigentlich, dass ihr dran vorbeilauft, so gut wie ihr auf dem Weg wart? Und wir merken hier wirklich diesen Schmerz von Paulus, weil er sagt, ihr wart doch schon da, ihr wart doch schon auf dem richtigen Weg. Ihr hättet doch nur noch weiterlaufen müssen. Und plötzlich habt ihr euch abbringen lassen vom Weg. Und an dieser Stelle verwendet Paulus einen ganz plastischen Vergleich, und zwar den des Sauerbrots. Es war so, dass während der Pessachzeit die Juden nicht gesäuertes, also mit Hefe, ich bin kein Backmeister, aber mit Hefe aufgegangenes Brot, es gibt bestimmt noch andere Mittel, wie ein Brot gesäuert werden kann, essen durften. Und das war alles so ein Bild von der schnellen Flucht aus Ägypten, wo Gott gesagt hat, esst kein gesäuertes Brot, bereitet kein gesäuertes Brot vor, weil das dauert zu lange, ich werde euch vorher rausbringen. Und so war es eben zum Pessachfest, dass sie eben auch kein gesäuertes Brot oder kein Brot essen durften, wo der Teig nur einen Anteil eines gesäuerten Teigs beinhaltete. Denn bei gesäuertem Teig, habe ich mir sagen lassen, ist es so, dass egal wie klein die Menge ist von gesäuertem Teig, und egal wie groß die Menge ist von ungesäuertem Teig, wenn du die beiden vermischt, wirst du es rausschmecken. Und wenn du meinst, beim Pessachfest einen besonders tollen Tisch bereiten zu wollen und denkst, oh, ich bereite ein gesäuertes Brot vor, weil der wird schön aufgehen und das wird richtig fluffig sein aber ich mische das so ein bisschen mit ungesäuertem Teig, damit das auch nicht auffällt, dass ich das getan habe. Der Punkt ist, es wird auffallen, dass du die Teige gemischt hast. Teige, ist das die Pluralform? Ich weiß es nicht. Dass du zwei Sorten von Teig gemischt hast. Und das war ein Bild, das war eine Regel, mit der jeder Jude schon von frühestem Alter an bekannt war. Das war genauso, wie wir unseren Kindern recht früh schon auf den Weg geben, welche Pflanzen sie bloß nicht in den Mund nehmen sollten. Ich weiß, es gibt da ja auch verschiedene Erziehungsmaßnahmen, aber ich glaube, jeder ist sich einig, Fingerhut sollte man nicht in den Mund nehmen. Da sind wir schon mal alle sehr einig. Und so ist das, dass die Juden damit aufgewachsen sind und dass es für die ganz klar war, was Paulus hier meint. Und auch die, die in Konsequenz diesen Brief mitgelesen haben bei den Galatern, die eben aus dem Hintergrund kamen, durften sich dort direkt angesprochen fühlen, weil es klar war, was Paulus meint. Wenn wir nur ein ganz bisschen Gesetz zulassen, wenn wir nur zulassen, dass so ein ganz kleines bisschen Gesetz in unserem Leben die Überhand nimmt, wenn nur ein ganz kleines bisschen Gesetz in unser Leben, was ja eigentlich der Freiheit unterstellt sein sollte, zulassen, wird unser ganzes Leben durchsäuert. Ganz plastisch gesagt. Vers 10. Doch im Vertrauen auf den Herrn bin ich zuversichtlich, wenn ich an euch denke. Ich bin überzeugt, dass ihr die Dinge genauso sehen werdet wie ich. Diejenigen allerdings, die euch verwirren und irreführen, werden ihrer Strafe nicht entgehen, ganz gleich, wer sie sind. Und an dieser Stelle ist mir ein persönlicher Einschub ganz, 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 ganz wichtig. Weil ich stehe vor euch ja nicht einfach nur als jemand, der zufälligerweise das Mikrofon gekriegt hat und deswegen die Bühne nicht verlässt, sondern ich stehe vor euch als Pastor, als jemand, der einen Lehrauftrag von Gott empfangen hat und der den weitergibt. Und ich spreche an der Stelle auch stellvertretend für andere Pastoren, die genau diesen gleichen Lehrauftrag haben und den gleichen Druck haben, die gleiche Sehnsucht haben, gute Lehre voranzubringen. Wisst ihr, als ich gerade angefangen habe mit meiner Ausbildung zum Pastor, gerade ganz, ganz frisch, durfte ich eine Predigt halten in einer Predigtreihe über Maleachi. Und mir wurde dann zugeteilt, stand im Predigtplan, Maleachi 2, 1 bis 9, glaube ich. Und ich dachte, ja, super, cool, mache ich. Bis ich merkte, worum dieser Vers geht, diese Verse. Da ging es nämlich darum, dass Gott sagte, hey, ihr Priester, wisst ihr eigentlich, in welcher Verantwortung ihr steht? Dass ihr mein Volk unterweist in meinen Geboten. Und wisst ihr, wie drastisch es ist, wenn ihr diese Anforderung nicht erfüllt? Es liegt ein besonderes Maß an Gewicht auf der Lehre. Und mir ist das ganz wichtig, das einfach auch mal an der Stelle zu sagen, weil man gerne auch denkt, dass das eine Aufgabe ist, die man mal eben erfüllt, die man gerne mal eben noch reinschiebt in seinen Alltag, versucht man noch schnell die Predigt zu schreiben und Hauptsache ist es möglichst geschliffen ausgedrückt, bei mir glaube ich nicht, aber so ist es nicht und so sollte es zumindest nicht sein. Ich kenne leider Gemeinden, ich war leider auch in Gemeinden, in denen das sehr inflationär verwendet wurde, wo einfach gesagt wurde, hey, du kannst gut reden, hättest Bock mal zu predigen? Und wo wirklich Predigten rauskamen, die inhaltlich teilweise so am Ziel vorbeigingen. Und während das dann gerne gut geredet wird mit, naja, beim nächsten Mal wird es besser, denke ich, was ist, wenn eine Person dabei ist, die nur dieses eine Mal dabei war? Die nur dieses eine Mal die Möglichkeit hatte, das Wort Gottes zu hören? Es liegt ein Gewicht auf der Predigt. Und mir ist das einfach nur wirklich wichtig, weil ich glaube, dass wir das so schnell übersehen. Und wenn Paulus hier, und nicht nur hier, sondern auch in anderen Stellen, in anderen Briefen davon spricht, was für eine Last auf der Lehre liegt, so seid euch gewiss, dass die, die hier predigen, mit dem Gebet an die Predigten rangehen, dass sie sagen, Gott, lass mich verantwortungsvoll und verständlich sein in dem, was ich lehre. Es ist nicht eine nette Aufgabe, es macht Spaß. wenn man drin ist, macht Spaß, aber es ist keine nette Aufgabe, die man mal eben erfüllt, sondern es ist wirklich eine Last. Und an der Stelle war es mir einfach wichtig, um da einfach auch ein Bild gerade zu stellen, was bei manchen Leuten existiert. Vers 11. Mir, liebe Geschwister, wird unterstellt, ich würde immer noch verkündigen, man müsste sich beschneiden lassen. Wenn das zutrifft, warum werde ich dann noch verfolgt? In diesem Fall wäre ja der Anstoß beseitigt, den die Botschaft vom Kreuz erregt. Paulus sagt, es stößen sich ganz viele Leute daran, dass ich sage, dass das Kreuz genug ist, dass Jesus genug ist. Glaubt ihr wirklich, dass ich es mir Leben schwer machen würde, wenn es nicht notwendig wäre, darüber zu sprechen? Sollen doch jene Leute, die euch aufhetzen, so konsequent sein und sich nicht nur beschneiden, sondern auch gleich noch kastrieren lassen. An dieser Stelle macht Paulus ganz klar, mit welchem Problem er zu kämpfen hat. An dieser Stelle macht Paulus ganz klar, dass er sich nicht mal das nett überlegt hat. Dass er nicht nur denkt, ach, eigentlich wäre das doch eine nette Botschaft, den Leuten zu sagen, mach dir das Leben nicht so schwer. Er sagt, hey, ich lebe unter Verfolgung von den Leuten, die sich eigentlich meine Geschwister nennen sollten, weil sie nicht verstanden haben, was Jesus für sie getan hat. Und was ich an Paulus sehr genieße, ist die Offenheit und die Klarheit, mit der er auch seinen Frust einfach ganz klar von sich gibt. Dass er ganz klar sagt, wie er es empfindet an dieser Stelle. Denn wenn wir es wirklich so betrachten wollen, was er hier sagt, dann sagt er eigentlich, wenn sie sich schon unbedingt jemanden verstümmeln wollen, dann sollen sie sich doch einfach sich verstümmeln und damit die anderen Leute in Ruhe lassen. Und das ist eine herrlich menschliche Reaktion, die wir tatsächlich in der Form auch schon überall über die Bibel finden, dass es sagt, dass wir sehen, es ist in Ordnung, auch mal seinen Frust rauszulassen, solange es in einem guten Rahmen ist. Ne? Er fängt nicht an, über sie zu lästern, er fängt nicht an, über sie herzuziehen, sondern er sagt einfach nur, das, was sie tun, ist so falsch. Und wenn sie es für sich tun wollen, finde ich auch nicht gut, aber wenn sie es nur für sich tun, dann okay, aber bitte, bitte lasst euch von diesen Leuten nicht verwirren. Und so kleiner historischer Funfact, es könnte durchaus sein, dass an der Stelle Paulus auch noch einen kleinen Bezug nimmt auf viele Kulte, die zu der Zeit gängig waren, in denen es auch ganz normal war, dass sich die Priester dieser Kulte selbst zu Eunuchen gemacht haben, um irgendwas Besonderes zu erweisen. Und ob das so ist oder nicht, keine Ahnung, aber so oder so dient es beides dem gleichen Zweck, dass er sagt, falscher könnte es nicht sein. Es könnte schlichtweg nicht ferner von der Wahrheit des Kreuzes sein. Das, was ihr dort hört, das, was euch lernen soll, das Gesetz trotzdem einzuhalten. Und da ist es wirklich gut, dass wir weiterlesen können, weil als nächstes zeichnet Paulus ganz klar das Bild der Gnade auf. Und das macht er, indem er nochmal ganz klar den anfänglichen Punkt in Erinnerung ruft und dann nochmal ganz klar macht, was echte Freiheit eigentlich ausmacht. Der letzte Teil für heute heißt Freiheit gleich Liebe. Und damit möchte ich gerne wieder in den Text einsteigen mit euch. Galater 5, Abvers 13 lesen wir. Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen, doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in einem einzigen Wort zusammengefasst, in dem Gebot, du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Wenn ihr jedoch wie wilde Tiere aufeinander losgeht, einander beißt und zerfleischt, dann passt nur auf, sonst werdet ihr am Ende noch von einer anderen wird noch einer vom anderen aufgefressen. Und was wir hier sehen, ist eine ganz klare Gegenüberstellung, was Freiheit ist und was Freiheit nicht ist. Freiheit ist eben nicht einfach das zu tun, was man will. Wenn das so funktionieren würde, wären wir in einer anarchistischen Gesellschaft. So frei nach dem Motto, naja, Gott wird mir schon verzeihen, dann ist doch egal eigentlich, was ich tue. Freiheit ist einander zu lieben. Und das ist wiederum das Herausfordernde für uns Menschen, weil wenn es etwas gibt, was wir Menschen nicht können aus eigener Kraft, dann ist das Lieben. Wisst ihr, Gott hat uns geschaffen für die Beziehung mit ihm. Er hat uns gestaltet nach seinem Ebenbild mit der Möglichkeit, in Beziehung zueinander zu treten. Und wir lesen, dass es für ihn scheinbar normal war, im Garten Eden mit den Menschen zusammen spazieren zu gehen und Gemeinschaft zu pflegen. Aber der Mensch hat sich dagegen entschieden. Der Mensch hat sich willentlich gegen diese Beziehung mit Gott entschieden. Der Mensch hat sich gegen dieses Bündnis der Liebe entschieden. Und alles, was wir jetzt in dieser Welt erleben, mit Krankheit, mit Tod, mit Krieg, mit Mord, mit Totschlag, das ist alles Konsequenz dieser Distanzierung von der Liebe Gottes. Und das, was wir dennoch erleben dürfen hier an Liebe, an liebevoller Umgang, das ist gleichzusetzen mit dem, dass wir als Menschen auch nur leben, weil die Sonne noch brennt. Der einzige Grund, warum wir hier Liebe überhaupt noch erleben dürfen, ist, weil Gott sich nicht gänzlich abgewandt hat, weil er trotzdem existiert. Und genauso wie wir es als Welt sofort merken würden, innerhalb kürzester Zeit, wenn die Sonne aufhören würde zu brennen, und ich weiß jetzt nicht genau in Zahlen, aber recht schnell tatsächlich alles Leben auf dieser Erde zugrunde gehen würde, genauso erleben wir die Liebe nur, weil Gott trotzdem noch da ist. Aber Gott möchte uns zurückführen zu dem vollen Umfang dieser Liebe. Und das ist der Grund, warum er Jesus gesandt hat. Das ist der Grund, warum er seinen Plan wahrgemacht hat, Jesus ans Kreuz zu senden. Und Jesus am Kreuz war ganz bewusst, dass das, was er da tut, die Folge haben wird, dass Menschen wieder einen Zugang haben werden zu Gott. Dass Menschen wieder die Möglichkeit haben, zurück zum Vater zu kommen, wieder in eine Beziehung zu treten. Darum geht es. Und das ist Freiheit. Das ist der Grund, warum der Teil nicht leichter hätte benannt werden können. Freiheit ist gleich Liebe, weil aus der Liebe sind wir befreit. Und im letzten Vers fasst Paulus das nochmal ganz gut zusammen, was das Ergebnis eines Lebens ist, was eben weg ist von dieser Beziehung zu Gott. Das Leben nach dem eigenen Verlangen ist gleichzusetzen mit Tieren, die sich gegenseitig die Kehlen aufbeißen. Es ist nichts Gutes, um es ganz simpel zu sagen. Was bedeutet das jetzt für uns? Wir sehen uns jetzt als Brooks Hedlund und wir durften erleben, dass Jesus unsere Seelen rausgeführt hat aus dem Gefängnis des Gesetzes und reingeführt hat in die Freiheit seiner Liebe. Und jetzt stehen wir da. Und das Gute ist aber, dass wir im Gegensatz zu Brooks Hedlund nicht alleine dastehen und uns irgendwie wieder resozialisieren müssen, sondern dass wir stehen in der Liebe Gottes und dass wir stehen in der Gemeinschaft anderer Christen, die das Gleiche erlebt haben wie wir. Wie gehen wir mit dieser neu gewonnenen Freiheit um? Das Beste, was wir tun können, ist sie zu leben. Und damit kommen wir zurück zu der Erkenntnis, dass Liebe und Freiheit zusammengehören. Denn Jesus gab seinen Jüngern, seinen Nachfolgern die goldene Regel mit auf den Weg. Und ich glaube, jeder Royal Ranger, der freut sich jetzt, die goldene Regel handelt so, alles, was ihr euch von euren Mitmenschen erwartet, das tut ihn auch. Matthäus 7, Vers 12. Wenn wir nach Kant gehen, können wir sagen, kategorischer Imperativ, handle so, dass die Maxime deines Willens stets als Prinzip einer Gesetzgebung gelten könnte. Meine Güte, oh, kleiner Hänger. Habe ich in der Schule gelernt. Wir sind uns eigentlich in dem einig, dass das Beste, was wir tun können, ist so in die Gesellschaft reinzugeben, so in andere Menschen reinzugeben, wie wir selbst uns auch danach sehen. Aber das Gute ist, dass wir es nicht aus eigener Kraft tun müssen. Das Gute ist, dass wir es nicht mit, in der Hoffnung machen müssen, dass wir vielleicht uns irgendwann gut genug bewähren, dass es bei anderen Leuten auch ankommt, wie wir sein wollen. Das Gute ist, dass wir die Kraft Gottes auf unserer Seite haben und dass wir eine Quelle haben, die uns mit Liebe erfüllt. Liebe, die weit über das hinausgeht, was wir jemals aus eigenem Empfinden geben könnten. Und ich möchte uns heute Morgen, heute Mittag dazu motivieren, das als Experiment zuzulassen in unserem Leben. Ich glaube, dass jeder in unserem Leben irgendwas hat. Irgendeine Person, irgendeine Situation, irgendein Umstand, der das Schlimmste herausholt. Ich bin mit euch ganz ehrlich, bei mir ist es das Autofahren. Ich bin richtig gut geworden in den letzten Monaten und ich bin noch so weit weg vom Ziel. Wenn ich im Straßenverkehr, und das ist schlimmer geworden, seitdem ich Vater bin, aber seitdem, wenn ich im Straßenverkehr unterwegs bin und es doch häufiger passiert, dass dort viele Leute unterwegs sind, die nicht so sehr versuchen, sich an die Straßenverkehrsordnung zu halten. Leute, die vielleicht noch nie verstanden haben, was dieses rote Zeichen rot umrandet, mit einer Zahl drin bedeutet, wo vielleicht noch ein Nebensatz Kindergarten oder Schule steht. Wenn ich solche Leute erlebe, die mir dicht auffahren, die drängeln, die mich am besten dann sogar noch, nur weil ich versuche, dass mein Tacho mit dem Schild übereinstimmt, mir womöglich noch einen Finger zeigen, dann merke ich, dass mir der Puls rast. Und dass ich anfange zu fantasieren, so, oh, wenn jetzt gleich eine rote Ampel kommt, könnte ein Fall von nonverbaler Kommunikation werden. Was ich echt trainiere momentan, ist in dem Moment zu beten. Und ich möchte uns alle motivieren. Denkt an den Punkt, der euch gerade in den Sinn kommt. Und in dieser Situation, dankt Gott für die Freiheit, die er euch geschenkt hat. Sag Gott, ich danke dir für diese Freiheit, die du mir geschenkt hast. Und dass ich losgelöst bin von den eigenen Gesetzmäßigkeiten, die mein Auge für Auge, Zahn um Zahn. Ich danke dir dafür, dass du mich zur Freiheit befreit hast. Ich danke dir dafür, dass du mir deine Liebe offenbart hast. Und ich bitte dich darum, dass du an mir arbeitest, dass ich diese Liebe ausstrahle, dass ich diese Liebe leben kann im Alltag, auch mit Leuten, die mich stressen im Straßenverkehr, auf dass ich ein Ebenbild werde deiner Liebe. Ich habe es letzte Woche in der Spätschicht gesagt. Jesus sagt nicht ohne Grund, dass wir an unserer Liebe erkannt werden als seine Jünger. Was passiert, wenn du den Punkt gut erfüllst? Was passiert, wenn du erlebst, dass das dir leicht von der Hand geht? Richtig gut, dann geh den nächsten Punkt an. Aber ich bin total davon überzeugt und ich erlebe das sehr viel in meinem Leben, dass man nicht einen Punkt nach dem anderen angehen muss, sondern dass man merkt, je mehr man sich dem öffnet und sagt, Gott, übernimm du wirklich und ich möchte in deiner Freiheit leben, ich möchte gnädig sein, wie du gnädig bist und ich möchte liebevoll sein, so wie du liebevoll bist, dass sich das durchzieht durchs ganze Leben. Und dass man mit einer Gnade, mit einer Güte auf andere schauen kann, die nicht aus einem selbst kommt. Und ich möchte uns eigentlich nur noch zum Abschluss mitgeben, was Johannes dazu sagt. In 1. Johannes 4, Vers 16, da lesen wir: Und noch etwas gibt uns die Gewissheit, mit Gott verbunden zu sein. Das, was wir alle hoffen, das, was wir uns wünschen. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt. Und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gott ist Liebe. Und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Lasst uns offen sein für die Freiheit. Lasst uns nicht wie ein Ex-Gefangener sein, der nicht zurechtkommt ohne die Gitterstäbe, aus denen er befreit ist. Sondern lasst uns wirklich die Freiheit umarmen, die Gott uns geschenkt hat und in ihr leben. Soweit.